dass es genau den Titel trägt, die Deutschen und der Iran, Geschichte und Gegenwart einer verhängnisvollen Freundschaft. Ich würde sagen, das Standardwerk genau zu diesem Thema. Matthias Günzel ist aber auch der Autor des Buches Dschihad und Judenhass über den neuen antijüdischen Krieg, das vor mittlerweile über einem Jahrzehnt bereits erschienen ist und, wie ich denke, einen sehr wichtigen Impuls für die deutschsprachige Debatte über islamischen Antisemitismus gegeben hat. Es gibt eine Reihe von anderen Publikationen von ihm, Deutschland, Iran und die Bombe, eine Entgegnung, islamischer Antisemitismus und deutsche Politik. Die Bücher gibt es wiederum an den Büchertisch draußen zu erwerben. Matthias Künzel ist auch in dem vorhin schon erwähnten Sammelband Der Iran, den ich mit Simone Diener-Happmann zusammen herausgegeben habe, vertreten, genau mit einem Beitrag wiederum über die besondere deutsche Rolle, auch die besondere deutsche Rolle im Rahmen der Atomverhandlungen, die ja nicht erst jetzt in den letzten Jahren, sondern auch schon seit im Prinzip 2003 gelaufen sind. Und ich freue mich zunächst sehr auf den Beitrag von Matthias Künzel. Vielen Dank.
Okay. Vielleicht schönen Dank. Noch einen Punkt möchte ich gerne ergänzen. Vor 30 Jahren habe ich zum ersten Mal als Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion eine Anfrage gestellt, was das iranische Atomprogramm angeht. Also damals hatte mich die nukleare Frage besonders beschäftigt, die auch Gegenstand meiner Doktorarbeit war. Der Atomwaffensperrvertrag und die Möglichkeiten, ihn zu umgehen durch technologische Maßnahmen. Und also von daher ist ja heute mein Thema auch der Atomdeal und die deutsche Rolle bei diesem Atomdeal. Und dieses nukleare Thema beschäftigt mich besonders. Denn wenn wir heute über diesen janusköpfigen Kurs der deutschen Außenpolitik sprechen, janusköpfig, weil sie gleichzeitig zu Israel und zu Iran eine besonders enge Beziehung zu pflegen sucht, dann sollte uns die globale Konsequenz dieser deutschen Standortbestimmung vor Augen sein. Berlin kann sich entweder mit Israel und den anderen Nationen des Westens verbünden, um die totalitäre Bewegung des Islamismus in seine Schranken zu weisen. Oder es kann den Aufstieg Irans zur Regional- und Atommacht befördern, in der Hoffnung, von diesem Aufstieg angesichts der gut 100-jährigen besonderen Beziehung zwischen Berlin und Teheran zu profitieren. Wie dieser mit Abstand bedeutendste globale Großkonflikt unserer Zeit. Hier die totalitäre Bewegung des Islamismus, dort die Demokratien und dazwischen Russland, China und andere Regimes. Wie dieser Großkonflikt ausgehen wird, hängt aber auf entscheidende Weise von der nuklearen Frage ab. Konkret von der Frage, ob das dezidiert islamistische Regime in Teheran eine Atomwaffenmacht wird oder nicht. Und ich möchte meinen heutigen Kurzvortrag deshalb auf diesen Punkt konzentrieren. Ich werde im ersten Teil den Atomdeal bewerten und gehe im zweiten Teil auf die deutsche Rolle bei der Anbahnung dieses Deals ein. Natürlich ist es zu begrüßen, dass der Iran nach Maßgabe des Atomdeals 2/3 seiner Uranzentrifugen eingemottet, den Kern seines Plutoniumreaktors zerstört und einen Großteil seines angereicherten Urans ins Ausland verbracht hat. Auf diese Weise wurde dem Regime der unmittelbare Griff zur Bombe zumindest für eine Übergangszeit verbaut. Dass damit gleichzeitig der, Zitat, iranische Weg zur Atomwaffe verlässlich und nachprüfbar verschlossen ist, wie es Außenminister Steinmeier behauptet, stimmt hingegen nicht. Das Abkommen kann die atomare Ausrüstung verzögern, immerhin, aber nicht verhindern. Nach 10 bis 15 Jahren fallen sämtliche Begrenzungen weg, dann darf der Iran so viel Bombenrohstoffe herstellen, wie er will. Und das ist doch so, als würde man einem Pyroman als Lohn für 10-jährige Zurückhaltung heute bereits eine Palette voller Benzinkanister versprechen. Seit Monaten bereiten sich die iranischen Raketen- und Atomspezialisten auf diesen ersehnten Tag X vor. Man testet Raketen, modernisiert die Anreicherungstechnologien und hält alle Voraussetzungen für die Plutoniumproduktion offen. 10 bis 15 Jahre, das ist in den Zeitkategorien des Islamismus kaum mehr als ein Wimpernschlag. Hat man aber wenigstens bis 2025 seine Ruhe? Leider nicht. Während das Abkommen die bekannten Atomstätten in Natanz und so weiter, das Iran einer wirklich verschärften Kontrolle unterzieht, schließt es unangekündigte Inspektionen an neuen Standorten, die in Verdacht geraten könnten, de facto aus, sodass das Regime IAEA-Kontrollen in Anlagen, die es als militärisch deklariert, nicht zu. Dort aber sind künftige heimliche Waffenexperimente noch am ehesten zu erwarten, wie die Vergangenheit zeigt. Im Prinzip hätten bei diesen Verhandlungen die Vetomächte des Sicherheitsrats plus Deutschland erheblich mehr Machtmittel auf die Waagschale legen können als Teheran. Doch sie taten es nicht. Das Ergebnis der Verhandlungen erweckt den Eindruck, als hätte der Iran 10-mal so viel Machtmittel an der Hand gehabt als alle anderen zusammen. So war es nicht Teheran, das sich den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrags anzupassen hatte. Es war ganz im Gegenteil der Sperrvertrag, dessen Bestimmungen man an die ganz speziellen Wünsche des Regimes anpasste. Ich will nur drei Beispiele nennen. Obwohl der Iran bis mindestens 2009 an der Bombe gearbeitet hat, wie die Berichte der IAEA bestätigten, ließen die 5+1 der IAEA keine andere Wahl, als zu akzeptieren, dass sich Teheran erstens weigert, diesen Tatbestand zuzugeben und dass es sich zweitens weigert, über das Ausmaß dieser vergangenen Waffenexperimente zu informieren. Eine derartige Fesselung des Kontrollregimes hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Zweitens, die 5+1 fanden sich damit ab, dass Teheran die Ratifizierung des sogenannten Zusatzprotokolls, das ist heute das Standardkontrollverfahren für den Atomwaffensperrvertrag, verweigert. Also das bis heute nicht im iranischen Parlament ratifiziert. So wurde es den IAEA-Inspektoren verboten, die nach dem Sperrvertrag erforderlichen Untersuchungen im Atomforschungszentrum Parchim durchzuführen. Und drittens, kaum trat der Atomdeal in Kraft, verschwand die Transparenz. So wurde es der IAEA untersagt, weiterhin so gründlich wie in der Vergangenheit über den Iran zu berichten. So wurden nachträglich gefasste Beschlüsse über eine Lockerung der Auflagen unter Geheimhaltung gestellt. Und auch bei Bedarf kann ich das gerne näher erläutern in der Diskussion. Am Anfang saß Teheran aufgrund seiner zahlreichen Verstöße gegen die Auflagen des UN-Sicherheitsrats mit dem Rücken zur Wand. Dann aber konnte sich der Iran als Gegenleistung für ein temporäres Zugeständnis den Weg zur Atombombe freihalten und auch noch die Zustimmung der Weltmächte hierfür erhalten. Wie war das möglich? Natürlich lag dies in erster Linie an der Nachgiebigkeit der amerikanischen Regierung, der Obama-Administration. Gleichzeitig aber hatte auch Deutschland bei diesem Verhandlungsprozess eine wichtige Rolle gespielt, auch wenn darüber in der Öffentlichkeit so gut wie niemals gesprochen wurde. So war Berlin bei den Atomgesprächen de facto gleich zweimal vertreten. Erstens durch den politischen Direktor des Auswärtigen Amts und zweitens durch Helga Schmidt, der damals noch stellvertretenden Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Helga Schmidt hatte zuvor das Außenministerbüro von Joschka Fischer geleitet. Sie gehört zu den Vertrauten von Christoph Heusgen, dem damaligen außenpolitischen Chefberater von Kanzlerin Merkel. Helga Schmidt war die EU-Vertreterin bei den Verhandlungen und etablierte sich als eine maßgebliche Unterhändlerin im Dauergespräch mit Iran. Sie leitete Untergruppen der 5+1. Sie bereitete die Gespräche der Chefunterhändler vor. Welche Ziele Helga Schmidt und ihr für Deutschland sprechender Kollege verfolgten, ist gleichwohl bis heute unbekannt. So stellte der Bundestagsabgeordnete Volker Beck im März 2015 dem Auswärtigen Amt die folgende Frage. Welche Kriterien setzt die Bundesregierung an, um zu sagen, dass es ein hinreichender oder guter Deal ist? Fragezeichen. Ich finde, das war eine sehr berechtigte und gute Frage, auf die die Öffentlichkeit Anspruch auf Antworten hat. Außenminister Steinmeier verweigerte die Antwort und plädierte dafür, über derartige Kriterien, Zitat, nicht öffentlich zu diskutieren. Zitat. Während die Details der Atomdiplomatie also noch unter Verschluss stehen, lässt sich jedoch zumindest sagen, dass sich Deutschlands Rolle bei den 5+1-Gesprächen, von der Rolle der 5 Vetomächte des Sicherheitsrats signifikant unterschied, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens war Deutschland die einzige Nicht-Atomwaffenmacht, die Teheran bei diesen Gesprächen gegenüber saß. Und zweitens war es die einzige der anwesenden Mächte, die sich traditionell als Freund und Partner des iranischen Regimes verstand. Auf beide Besonderheiten möchte ich im Folgenden eingehen. Erstens, Deutschland als Nicht-Atomwaffenmacht. Dem äußeren Anschein nach standen auf der einen Seite Deutschland und die 5 Vetomächte, auf der anderen Seite der Iran. In Wirklichkeit aber gelten auf dem Schachbrett der Nukleardiplomatie andere Wertigkeiten. Hier gehörten Deutschland und der Iran in die gemeinsame Kategorie der Nicht-Atomwaffenstaaten, während die USA und die anderen 4 Vetomächte des UN-Sicherheitsrats Atommächte sind. Daraus leiten sich unterschiedliche Interessen ab. Atomwaffenmächte wollen sich ihren Statusvorteil erhalten und deshalb die Entwicklung neuer Atommächte verhindern. Nicht-Atomwaffenmächte wie Deutschland, Japan oder Iran wollen diesen Statusvorteil der Atommächte hingegen minimieren und streben deshalb eine weitgehende technologische Gleichstellung mit den Atomwaffenmächten an. So stritten sich Washington und Berlin in den 90er Jahren über die Lagerung von 2,5 Tonnen Plutonium in einem Bunker in Hanau oder über die Verwendung von hochangereichertem Uran in einem Forschungsreaktor in Garching bei München. Doch so wie damals Berlin für die Ausweitung der eigenen nuklearen Möglichkeiten kämpfte, so setzte es sich später für iranische nukleare Möglichkeiten ein. Es gab zum Beispiel zwischen Washington und Berlin in den 90er Jahren die grundlegende Differenz, dass die USA dem Iran die Technik der Urananreicherung verweigern, Deutschland sie ihm aber zugestehen wollte. Dass diese Anlagen auch den Atomwaffenrohstoff herstellen können, spielte in Berlin keine große Rolle. Ich zitiere einen Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik von 1997, Zitat: Die Tatsache, dass die deutsche Regierung trotz gegenteiliger Geheimdienstberichte dazu tendiert, die Atomfrage öffentlich herunterzuspielen, ist ziemlich rätselhaft. Und das kann man wohl sagen. Nach der Jahrtausendwende hatte eine Vielzahl deutscher Wissenschaftler und Publizisten die Gefahr der Iran-Bombe nicht nur heruntergespielt, sondern sich sogar mit ihr arrangiert. Falls der Iran nach atomaren Waffen strebt, ist dies sein natürliches und logisches Recht, schrieb zum Beispiel Wolfgang Günther Lersch, ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen. Eine iranische Atombombe wäre keine islamische Bombe, sondern ein Instrument zur Wahrung der nationalen Interessen der Islamischen Republik, gab Volker Perthes, der Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik, zu bedenken. Falls der Iran in absehbarer Zeit über eine nukleare Bewaffnung verfügen sollte, ist er deswegen nicht ipso facto eine Bedrohung, fügte Udo Steinbach, der ehemalige Direktor des Deutschen Orientinstituts, hinzu. Falls es aber Deutschland nicht darum gegangen sein sollte, die iranische Atomwaffenoption um jeden Preis zu verhindern, warum hat dann Berlin bei der internationalen Sanktionspolitik überhaupt mitgemacht? Der Spiegel präsentierte die folgende Antwort. Zitat: Berlin bezweifelt, dass Teheran mit schärferen Sanktionen zum Einlenken gezwungen werden kann. Sie sind allein der Preis dafür, dass zumindest die Amerikaner friedlich bleiben. Im gleichen Sinne äußerte sich der bereits erwähnte Volker Perthes. Zitat: Alles Bemühen um Sanktionen geschieht in der klaren Absicht, einen Militärschlag zu vermeiden. Zitat Ende. Und dies war in der Tat das vorrangige Ziel. Es ging darum, ein zweites Irak-Szenario, also einen militärischen Clash, zu vermeiden. Joschka Fischer brachte diese Zielsetzung wie folgt auf den Punkt als Außenminister: Wir Europäer haben unseren iranischen Partnern immer geraten, uns als Schutzschild im wohlvergangenen eigenen Interesse zu begreifen. Europa also als Schutzschild, das sich zwischen Irans Atomprogramm und Amerika stellt, nicht um die USA vor den Islamisten, sondern um die Islamisten vor den USA zu schützen. Das Schutzschild, das Berlin ausbreitete, sollte das Regime in Teheran allerdings nicht nur vor Militärschlägen, sondern auch vor harten Sanktionen schützen. Damit komme ich zur zweiten Sonderrolle Deutschlands im Rahmen der 5+1. Während Erbil, der deutsche Botschafter in Teheran, charakterisierte diese zweite Sonderrolle im Oktober 2011 auf dem Höhepunkt der Sanktionen wie folgt, Zitat, es gibt nicht viele Völker, die wie Deutsche und Iraner über Jahrhunderte hinweg einen lebhaften Austausch gepflegt und daraus Freundschaft, Vertrauen und enge Beziehungen entwickelt haben. Dies stellt einen historischen Schatz dar, den es zu bewahren gilt. Als Erbil dies bei einer Botschaftsfeier in Teheran verlas, haben seine iranischen Gäste sicherlich genickt. Zitat, wir lieben das deutsche Volk, schwelgte wenige Wochen später auch Mahmoud Ahmadinejad in einem Interview mit dem ZDF. Und wir lieben auch die Bundesregierung. Iran und Deutschland haben eine Sonderbeziehung. Wir haben auch, wie Sie wissen, in der Geschichte eine sehr gute Beziehung miteinander gepflegt. Ihren Höhepunkt erreichte diese sehr gute Beziehung bekanntlich in der Nazizeit. Der deutsche Anteil an Einfuhren in den Iran stieg zwischen 1933 und 1941 von 10,6% auf 42,9%, während sich der deutsche Anteil an iranischen Exporten von 18,9% auf 47,1% erhöhte. 1996 verwies Irans Staatspräsident Rafsanjani auf einen weiteren Aspekt der guten Zusammenarbeit zwischen Nazi-Deutschland und Iran, als er erklärte, Zitat, unsere Beziehungen waren stets gut. Beide Völker sind arischer Rasse. Historisch gehen die Anfänge der deutsch-iranischen Sonderbeziehungen auf die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück. Persien brauchte Deutschland, weil es den kolonialen Mächten misstraute. Und Deutschland brauchte Iran, weil es das einzige rohstoffreiche Land war, das im Zuge der kolonialen Verteilungskämpfe noch nicht vergeben war. In den 20er Jahren war Deutschland der Begründer der persischen Industrie. Damals verfügte Reza Schah, dass 70 deutsche Beamte die iranische Staatsbank leiten. Er sorgte dafür, dass alle Maschinen für den Bergbau, für die Zementindustrie, für die Papier- und Textilindustrie aus Deutschland importiert wurden. Das Jahr 1945 markierte in den bilateralen Beziehungen keine Zäsur. Schon 1952 war Westdeutschland der stärkste Handelspartner des Regimes unter Mohammed Reza Schah. Und es konnte diese Position bis 1979 fast ausnahmslos halten. Es gab 2-3 Jahre, da waren die USA vor Westdeutschland führend, aber in der Regel war Westdeutschland der führende Handelspartner des Schah-Regimes. Während der Revolutionsunruhen von 1979 wütete Khomeini gegen den Westen, nahm aber Deutschland in Schutz. Die Deutschen haben nichts zu leiden, bestätigte damals die FAZ. Zitat, geblieben ist beim Besucher in Iran freilich die beklemmende Vorstellung, trifft man auf einen besonders nervösen, bewaffneten Revolutionswächter, man könnte einmal erschossen aufwachen, weil man nicht schnell genug sagen konnte, dass man Deutscher ist. Ich glaube, das drückt es eigentlich ganz passend aus. Obwohl sich Westdeutschland als Vorranglieferant, als Vorranglieferant des Schahs eigentlich diskreditiert hatte, blieben deutsche Technik auch unter Khomeini hochbegehrt. Güter aus Deutschland genießen im Iran traditionell eine hohe Beliebtheit und werden Produkten aus anderen Ländern bevorzugt, erklärte Dr. Ranja Baran, Vorstandsmitglied der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer zu Teheran. 1984 hatte Hans-Dietrich Genscher als erster Außenminister eines NATO-Landes, den Mullahs, seine Aufwartung gemacht. In den 90er Jahren wurden die Beziehungen weiter intensiviert, die zwischenstaatlichen Kontakte, behauptet Hussein Mousavian, der ehemalige iranische Botschafter in Deutschland, hätten sich derart intensiv gestaltet, dass, Zitat, zwischen Oktober 1990 und 1996 mehr als 300 Delegationen die Länder wechselseitig besuchten, Delegationen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Parlament. Natürlich wirkte sich auch dieser historische Hintergrund der deutsch-iranischen Beziehungen, den es vergleichbar mit keiner anderen Macht der 5+1-Gruppe gab, auf die Atomdiplomatie aus. Erstens fanden nach der Eröffnung dieser Gespräche zahllose vertrauliche Gespräche zwischen deutschen und iranischen Diplomaten statt. Gespräche, über die die Öffentlichkeit nur in Ausnahmefällen etwas erfuhr. So kamen im Oktober 2007 Ali Larijani und Said Jalili still und heimlich nach Hamburg, und mit Außenminister Steinmeier am Rande eines SPD-Parteitags. Sie konferieren, so reiste im April 2008 der iranische Vizeaußenminister Mehdi Safari zu Regierungsgesprächen nach Berlin. Zweitens waren auch in jener Phase Äußerungen, die die deutsch-iranische Freundschaft beschworen, Legion. Man müsste, Zitat, die immensen Vorteile eines engen und gemeinschaftlichen Verhältnisses mit Iran erkennen, betonte zum Beispiel Christoph Bertram, der ehemalige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Buch, das Bertram 2008 veröffentlichte, trug den Titel Partner, nicht Gegner, für eine neue Iran-Politik. Drittens aber wurden viele amerikanische Versuche, Teheran durch Sanktionen zum Einlenken zu zwingen, von Berlin aus konterkariert. Teheran war sich, Zitat, in den 90er Jahren über Deutschlands bedeutende Rolle bei der Sprengung der ökonomischen Ketten, mit denen die USA den Iran umgeben, bewusst, schrieb zum Beispiel Hossein Mousavian, der damalige iranische Botschafter in Deutschland. Doch dann wurden 2002 die Atomanlagen in Natanz und in Arak und damit die offenen iranischen Verstöße gegen den Sperrvertrag entdeckt. Eigentlich hätte deshalb die Iran-Akte, die bis dahin nur innerhalb der IAEA eine Rolle gespielt hatte, bis November 2003 an den UN-Sicherheitsrat weitergeleitet sein müssen. Und UN-Sicherheitsrat bedeutet die Möglichkeit, erstmal Sanktionen gegen Iran zu beschließen. Dieser Schritt wurde jedoch bis März 2006, das sind 28 Monate, blockiert. Lassen Sie mich Deutschlands Botschafter in Teheran, den damaligen Paul Freiherr von Malzahn, zitieren. Wir haben, wie verabredet, verhindert, dass die Akte Irans an den UN-Sicherheitsrat weitergeleitet wurde. Ende des Zitats. Als Ende 2006 dann schließlich der UN-Sicherheitsrat die ersten ernstzunehmenden Sanktionsbeschlüsse verabschiedet hatte und Teheran auch nach Ablauf der 60-Tagesfrist keine Anstalten machte, seine widersprüchliche Haltung zu ändern, kam es innerhalb der 5+1 zum Schwur. Nun musste sich entscheiden, ob der Sicherheitsrat sein Anliegen ernst meint und die Palette der Druckmittel gegen Teheran, die ihm nach Kapitel 7, Artikel 41 der UN-Charta zur Verfügung stehen, wirklich ausschöpft, die Strafmaßnahmen gegen Iran also verschärft, oder ob er sich als Papiertiger in dieser Situation traten Washington, London und Paris für erheblich schärfere Strafmaßnahmen, während Moskau, Peking und Berlin dieses Vorgehen ablehnten und sich damit auch durchsetzten. Im Atomstreit mit Iran läuft der europäische Verbündete Deutschland von der Fahne, schrieb damals die FAZ, und blieb mit dieser Einschätzung nicht allein. Berlin agiere, Zitat, wie ein Gehilfe für Teherans Versuch, mehr und mehr Zeit zu gewinnen, schrieb die Jerusalem Post. Damit habe Deutschland einen, Zitat, Bruch in der Koalition der Westmächte provoziert. Das Wall Street Journal gab seinem Leitartikel die Überschrift Irans deutsche Helfer und stellte, Zitat, die deutsche Obstruktion gegenüber allen Anstrengungen, den Iran in Schach zu halten, an den Pranger. Natürlich unterstützte am Ende auch Deutschland die amerikanische Druckstrategie, wobei man in Berlin den Terminus Entmutigungsstrategie bevorzugte. Zitat, ein gewisses Fingerspitzengefühl in der Wirtschaft erwarte die Bundesregierung schon. Dies ist während einer Bundespressekonferenz. So wenig Sanktionen wie möglich, so viel Sanktionen wie nötig, lautete also vorübergehend das Motto. Unilaterale Sanktionen, sei es seitens der Europäischen Union, wie damals von Sarkozy heftig gefordert, oder gar von Deutschland allein, schloss Berlin kategorisch aus. Schließlich wollte man nicht den Iran abhalten, sondern lediglich die USA davon abhalten, Teheran abzuhalten. Unser Rückblick wirft somit viele Fragen auf. Warum nahm und nimmt Deutschland das Risiko der iranischen Bombe in Kauf? Wie lässt sich diese Politik mit den Beteuerungen der Bundeskanzlerin vor der Knesset im März 2008 vereinbaren, als sie davor warnte, vor schärferen Sanktionen und Stopp des iranischen Atomprogramms zurückzuschrecken? Warum ist von dem, was ich gerade hier berichte, in Deutschland so selten die Rede? Heute versetzen die von Teheran gesteuerten schiitischen Milizen die ganze Region in Schrecken und Angst. Der Revolutionsführer kündigt periodisch die Vernichtung Israels an. Die nukleare Rüstungsforschung geht ungebremst weiter. Und doch hört die Hofierung Irans durch Berlin nicht auf. Diese Hofierung findet sowohl nicht öffentlich als auch öffentlich statt. Nicht öffentlich, wenn die permanente 5+1-Kommission tagt und Abweichungen vom Nukleardeal, die den Iran begünstigen, wie in der Vergangenheit wiederholt geschehen, genehmigt werden. Öffentlich, wenn der deutsche Außenminister trotz heftiger israelischer Proteste die Schirmherrschaft für ein Konzert von Daniel Barenboim ausgerechnet in Teheran übernimmt, ein Konzert, das am Schluss allein daran scheitert, dass man Barenboim mit seinem israelischen Pass nicht nach Teheran gelassen hat. Und wenn trotz dieser Ohrfeige der Außenminister den nächsten Kotau gleich folgen lässt, indem er die Schirmherrschaft für eine Berliner Kunstausstellung gemeinsam mit dem Theater Museum für zeitgenössische Kunst übernimmt und daran auch dann noch festhält, als bekannt geworden war, dass der Leiter eben dieses Museums kürzlich Plakate, die den Holocaust leugnen, von einer Bühne aus prämierte, die in Teheran mit Hakenkreuzen dekoriert war. Auch hier war es nicht Berlin, dass diese grässliche Verbeugung vor dem Regime den Garaus machte, es war Teheran selbst. Bei all dem Wirrwarr, den wir in der gegenwärtigen Weltpolitik erleben, ist eine Konstante jedoch gleich. Wir haben auf der einen Seite den radikalen Islamismus, dessen stärkste Bastion in Teheran hockt und von dort aus auch das iranische Volk unterdrückt. Und wir haben auf der anderen Seite ebenfalls global die Kräfte der Aufklärung und der Freiheit, zu denen an erster Stelle Israel zählt. Die Bundesregierung muss sich angesichts dieser Ausgangslage entscheiden. Gleichzeitig besondere Beziehungen mit beiden Lagern, mit Israel und Iran unterhalten zu wollen, das ist keine Option. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.